Working Draft Ausgabe Nummer 12. Heute am letzten Tag des Januars noch mal kurz mit Markus Schlegel, das bin ich. Christian Schäfer, Schäpp, hallo.
Hi.
Peter Kröner.
Moin.
Und heute haben wir noch dabei den Tobias, Tobias Oberauch, hallo.
Hi.
Ja, Tobias, neuer Gast. Da haben wir am besten gleich mal so eine Einführungsrunde, wie du dich vorstellst, dass der Hörer auch mal weiß, mit wem er es hier zu tun hat.
Sehr gerne. Mein Name ist Tobias Oberauch. Ich bin 25 Jahre alt, noch diese Woche. Und meine Hauptschwerthemen, damit habe ich auch angefangen, ist HTML, JavaScript, CSS und PHP. Mittlerweile beschäftige ich mich auch mit anderen Themen wie Drupal, WordPress und Themen, die natürlich jeder Webentwickler im Team braucht, wie GitHub oder Git und SVN. Ja, ich arbeite in einer größeren Agentur, größer in Anführungsstrichen, das sind 15 bis 20 Leute und die ist in Karlsruhe ansässig. Ja, das war's grob zu mir.
Und du machst mobile Entwicklung oder zumindest bist du dabei, dich damit zu befassen, ne?
Das ist jetzt mein neues Steckenpferd, Anführungsstrichen. Beschäftige ich mich seit einem halben Jahr und bleib da auf jeden Fall dran.
Jo.
Gut, dann Themen. Also wir haben quasi ein Hausmeisterthema, das aber doch schon uns ganz wichtig ist, nämlich der Lieblingspodcaster, Mitpodcaster Peter, unser Lieblingsmitpodcaster, hat ja so ein Buch, nicht ganz unwichtig für die deutsche Webentwicklerszene geschrieben, über HTML5. Und ja, da gibt's jetzt demnächst dann bald mal eine, oder gibt's schon, ich weiß nicht, eine zweite Auflage, Peter.
Ja, gibt's bald. In ungefähr einem Monat sollte die zu kaufen sein.
Ah, okay.
Die ist jetzt gerade im Satz, glaube ich.
Und zweite Auflage heißt dann was genau?
Das heißt, dass die Anzahl der peinlichen Rechtschreibfehler sehr stark in den Keller gegangen ist. Das ist das Wichtigste. Sonst ist halt vor allen Dingen alles aktualisiert, alles, was ein bisschen unscharf vorher war, so nach dem Motto, funktioniert im Firefox. Wo früher stand, funktioniert im Firefox, steht jetzt, das funktioniert ab Firefox, ab Version so und ab Version so und so, funktioniert es mit diesen oder jenen Einschränkungen. Also überall so kleine Präzisierungen, ein paar Ergänzungen. Alle Kompatibilitätstabellen sind jetzt auch für den Firefox 4 und den IE 9 fit gemacht. Mit der kleinen Einschränkung, dass es eben jetzt nur sich auf die Betas bezieht, wie wir sie im Moment haben, aber das sollte ja eigentlich grob den Funktionsumfang der finalen Version abbilden. Ja, und ein paar neue Kapitel. Also einige sind neue Kapitel, andere sind halt so, also beispielsweise das Einstiegskapitel wurde gesplittet, weil das halt, es gibt einerseits neue semantische Elemente, andererseits eben so die alten Elemente, die umdeklariert wurden und alte Sachen, wo sich ein paar Sachen geändert haben und so. Und das wurde jetzt ein bisschen aufgesplittet in Neuheiten und Sachen, die früher anders waren. Dann gibt es ein Kapitel über die File-API, mit der man clientseitig Dateien einlesen kann. Sehr spannend, funktioniert sehr gut und da ist auch, glaube ich, das Beispiel drin, wie verwandeln wir unseren Browser jetzt eben mal in ein Archivierungsprogramm, was uns beliebige Dateien zippt, die wir mit Drag and Drop da reinschleppen. Das ist eine neue Thema. Dann ein anderes neues Thema ist die Feature Sniffing, beziehungsweise eben hauptsächlich, wo da die großen Fallen halt liegen. Also man kann ja bei vielen Features halt erkennen, ist es da im Sinne von, ne, gibt es da eben irgendwie eine Form von API? Wenn es die gibt, wie gut funktioniert die? Das ist dann die zweite Frage. Da gibt es halt ein ganzes Kapitel, das sich einerseits damit befasst, wie gut klappt das halt? Und eben für die Bereiche, wo man halt gut was erkennen kann, gibt es dann eben auch so Code-Schnipsel, die man da eben schnell reinwerfen kann, um festzustellen, kann mein Browser Feature X. Was haben wir noch? Wir haben die Linklisten erweitert. Das heißt, es gibt jetzt überall zu fast jedem Thema Polyfills, die auch verlinkt werden, damit man da auch wirklich mal mit diesen ganzen Sachen praktisch was anfangen kann. Auch zu denen, wo halt immer dann dabei steht, das geht eigentlich nicht in und so weiter und so weiter.
Genau, Polyfills sind ja im Prinzip einfach Drittanbieterbibliotheken, die das quasi dann simulieren, was in den Browsern möglicherweise an HTML5 noch nicht existiert, ne?
Genau, also das ist einfach eine Skriptdatei, die man reinwirft und dann geht's.
Und so, also du sagst einige neue Kapitel, das sind jetzt dann wie viele und wie viele waren es davor? Also wie viele neue und wie viele waren es bei der ersten Auflage? Damit man so einen Überblick bekommt, was so dazukommt.
Also neue Kapitel im Sinne von neue Themen, die beackert werden, sind eben dieses Feature Sniffing, sind die File API, sind Webworkers, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht erzählt, das sind halt quasi Threads für JavaScript, wo man einfach so lange Skripts, die sonst den Browser blockieren würden, auslagern kann, damit die dann rechnen und sich dann einfach mit einem Message-Event zurückmelden, wenn sie fertig sind. Und Shared Worker gibt es auch, die man zur Interprozesskommunikation nutzen kann, also mehrere Websites haben kann, die dann über diesen ausgelagerten Prozess auch nicht blockierend miteinander reden. Und es gibt eben diese gesplitteten Sachen, also dieses aufgespaltene Einführungskapitel, was jetzt da, also hat glaube ich jetzt in der Summe doppelt so viele Seiten wie vorher, aber ist auch umsortiert und erneuert und halt eben alles wurde geupdatet. Also zum Beispiel die Sache mit dem Videocodex, dass jetzt in Zukunft H.264 aus Chrome rausfliegt, wie man das alles bewerten kann, neue Tricks, die rausgekommen sind, wurden da eingebaut und wie gesagt, alles so die Tretminen, die der IE9 mit sich bringt, die sind da alle drin. Die Kapitelanzahl, das ist eine gute Frage, da müsste ich jetzt direkt mal in das PDF reingucken, das ich hier rumliegen habe, wie viele das eigentlich sind. Ich weiß nicht, wie viele ich vorher hatte, aber es sind, glaube ich, jetzt 4 neue. Also es wurde sonst halt eben, es ist in einigen Kapiteln ist vieles gleich geblieben, wie zum Beispiel bei Drag and Drop, da hat sich nichts getan. Andere sind halt schon ziemlich, ziemlich umgeworfen. Jetzt, also der ganze Bereich der semantischen Elemente ist eben wegen dieser Splittung nicht mehr zu vergleichen mit dem, was vorher
da war. War das von Anfang an schon so geplant, dass es da dann mehrere Auflagen gibt von dem Buch oder war das einfach jetzt so, du hast es geschrieben und dann da ist ja irgendwie alles anders auf einmal oder vieles Neues auch und dann hat der Verlag gemeint, dass es jetzt mal Zeit wäre, nochmal so einen Teil zu schreiben.
Naja, es war ja abzusehen, dass das nicht alles so bleibt, wie es...
Also das war dann schon von Anfang an so geplant?
Ja, klar, also wenn sich das Ding jetzt einigermaßen verkauft, das hat es getan, jetzt sind die Lager mehr oder minder leer, also da müsste man jetzt entweder nachdrucken oder halt eine neue Auflage draus machen. Und weil ich sowieso die ganze Zeit eigentlich jedes Mal, wenn irgendwie eine Änderung an mir vorbeigescrollt ist, habe ich die direkt in dieses Dokument hier eingepflegt, weil sonst türmt sich das alles bloß auf und am Ende ist es nicht zu schaffen. Da muss es dann am Ende nur noch ein bisschen überarbeitet werden und dann kann das jetzt sozusagen im Prinzip in Druck gehen.
Okay, so in einem Monat dann gibt's das.
Hast du gemeint? Genau, also der Druckstart ist glaube ich der 8. Februar. Und ja, Dann muss es halt alles produziert und ausgeliefert werden, dann sollte das halt Ende Februar zu haben sein. Unterm Strich sind es glaube ich so um die 150, 160 neue Seiten. Alles mit genaueren Tabellen und mehr Links und präziser und aktueller halt.
Okay.
Ein Rundum Update.
Gut. Also alle kaufen dann, wenn es gibt.
Bitte. Ich hatte jetzt gerade ein Funkloch, ich hatte dich gerade nicht verstanden.
Es sollen alle kaufen, sage ich.
Das versteht sich von selbst, natürlich.
Ja, ist klar. Okay, ja, also so als bisschen selbstreferenzielles Thema muss ja auch mal sein. Wir machen das ja, ist auch nicht zum Spaß, ne? Okay. Da ist ja wohl auch mal sowas drin. Aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Themen, oder was heißt richtigen, ja, zu den anderen Themen. Und zwar gibt es da dieses Reset-Style-Sheet, das schon vor Ewigkeiten von dem Eric Meyer mal so ausgearbeitet wurde quasi, sagen wir mal. Reset 1.0 war das dann. Oder ja, damals hieß es einfach Reset-Style-Sheet. Macht eben, was man sich daran so vorstellt, dass eben so CSS-Angaben, die ist ja, die haben ja schon so ein Default-Behavior, Default-Erscheinungsbild. Das setzt es einfach ein bisschen zurück, also dass man eben, der Body hat meistens einen Margin und ein Padding und den setzt er zum Beispiel zurück oder ja, diverse anderen Kram eben, den man vielleicht jetzt nicht so gern, mit dem man sich nicht so gern damit rumschlagen will, setzt er alles zurück. Und da gibt es jetzt eine neue Version. 2.0. Was macht er denn eigentlich anders, Tobias?
Also die Änderung, was ich jetzt aktuell in der Version gesehen habe, ist dadurch entstanden, dass es für mich so kam oder ich so wahrgenommen habe, dass es da eine sehr hitzige Diskussion bezüglich Fokus und Outline Resetten, nenne ich es jetzt mal, gab. Und das ist in der Version jetzt nicht mehr drin.
Also das heißt, wenn man diese Pseudoklasse Focus, also zum Beispiel auf einem Link hat, dann hat die so standardmäßig schon so einen Rand quasi.
Genau.
Also wenn man eben durchtappt, quasi durch die Links, wenn man keine Maus hat, sondern mit dem Tab sich durchtappt, ja.
Mhm, genau.
Dass der dann quasi optisch hervorgehoben wird. Das ist so das Default Behavior und das hat er in dem 1.0 rausgemacht und ist jetzt wieder drin. Oder das ist jetzt wieder der Reset ist wieder draußen, sagen wir so.
Genau, richtig. Ich glaube, der eigentliche Hintergedanke von ihm war, dass das natürlich in der richtigen CSS überschrieben wird, mit eigenen Definitionen. Und dadurch, dass das viele nicht gemacht hatten, ist, glaube ich, auch die Diskussion dann entstanden.
Ich glaube, er hatte dann noch so einen Warnhinweis irgendwie eingebaut. Also, genau. Dass man don't forget to override diesen Focus-Style. Diesen Focus-Outline-Style. Aber hat er jetzt irgendwie wieder reingemacht, weil, ja, hat sich doch keiner dran gehalten. Und dann gibt es Probleme, weil, ja, Accessibility und so ein Zeugs.
Ne? Genau, man muss es ja auch immer sehen, was ist die Theorie, was ist die Praxis. Ich habe es immer wieder an Praxisbeispielen gesehen. Von dem Anfänger, der keine CSS-Reset benutzt und sich dann wundert, warum Elemente jetzt so vordefiniert aussehen, wie sie aussehen. Und ich würde auf jeden Fall abraten, die einfach blindlings irgendwie in Projekte reinzuhauen. Man muss eigentlich schon, ich würde jedem mal raten, das einmal ohne Reset und einmal mit Reset meine Seite zu testen und erstmal zu begreifen, in Anführungsstrichen, was macht das überhaupt genau? Was sind die Auswirkungen?
Ja, also ich habe, wenn ich so mal schnell irgendwas prototypen will, dann setze ich meistens auch nicht zurück, weil ja manches ist schon sinnvoll eigentlich, also was da so default-mäßig ist. Gut, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, das ist ein bisschen blöd, aber...
Dass Überschriften groß sind?
Bitte? Achso, dass Überschriften groß sind, ja genau, sowas zum Beispiel. Also dass man halt... Ja, weil so, also der Gedanke von dem Eric Meyer war wahrscheinlich, dass er sich gedacht hat, ja, das ist für Webdesigner, die so ein Screen-Design von Grund auf aufbauen wollen, mit allen, mit allem durchgestylt und komplett von vorne bis hinten. Und ja, irgendwie manchmal will man das aber auch gar nicht, also vor allem, wenn man jetzt irgendwie eher Richtung Entwickler ist, dass es eher um die Funktion der Website oder der Web-App dann geht und der Style ist erstmal gar nicht so wichtig. Dann ist so ein Reset eher hinderlich, vor allem wegen den Überschriften eben, weil dann sind alle Überschriften gleich klein und dann nervt das wieder eher, im CSS dann wieder alles größer machen zu müssen und dann lässt man das Teil eben gleich weg. Am besten.
Ich denke mal, für kurzes Prototyping, wo du erwähnt hast, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das mal auch mal ohne zu machen. Aber wenn man jetzt ein pixelgenaues Projekt hat, wo man das 1:1 umsetzen muss, ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Browser auf den gleichen Stand zu bringen, in Anführungsstrichen.
Ja. Das Problem ist ja, dass der bringt ja nicht die Browser auf gleichen Stand, also das alleine tut er ja nicht, er resettet sie ja dann tatsächlich, also so, dass so Formatierungen komplett rausfliegen, also Strong ist nicht mehr fett, EM ist nicht kursiv, B und I auch nicht. Also der dreht ja eigentlich fast alles auf Null zurück, anstatt also zu normalisieren. Ich denke, das ist eigentlich das, was die meisten Leute wollen. Die wollen eigentlich irgendwie eine Vereinheitlichung haben, um dann darauf aufzubauen und er spult halt bis zur Erschaffung der Erde zurück. Und dementsprechend viel muss man dann selber wieder händisch reinpflegen. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn man eh alles anfassen muss, braucht man dann seinen Reset-Style? Oder kann man nicht direkt selber hingehen und sagen, wie man es gern hätte? Und das ist, glaube ich, einfach... Er war vielleicht der Erste, der sowas in die Richtung gemacht hat. Und das haben dann alle aufgegriffen, aber es haben halt die Leute missverstanden. Und ich denke, das, was die meisten Leute eher gebrauchen können, ist sowas wie jetzt diese diese Kickstart-Geschichte vom Gerrit van Aken oder das YAML-Framework hat ja auch so ein Start-Styling, mit dem man eigentlich schon mal das schon echt ganz brauchbar ist und mit dem man irgendwie, von dem man aus losstylen kann.
Ich glaube, bei dem
Was unterscheidet die jetzt vom Standard-Browser-Style?
Ja, der Standard-Browser-Style ist auf jeden Fall mal hässlich. Das ist eher so das größte Problem.
Ja. Also hässlich zum einen und die normalisieren und aber die schmeißen halt nicht alles raus. Also der Eric Meyer, der geht halt so vom reinen, der vertritt halt diese reine Markup-Lehre, dass Elemente eigentlich erstmal nicht unterschiedlich aussehen sollen, damit man irgendwie nicht verleitet wird, bestimmte HTML-Elemente zu nehmen, nur weil man halt gerne so den Look haben möchte. Das heißt, er macht die alle gleich, ob Überschriften, ob irgendwelche Inline-Formatierungen oder sowas. Und die anderen, die normalisieren nur. Also die ändern nicht irgendwie alles grundlegend, sondern die sorgen für Einheitlichkeit und irgendwie eine einigermaßen vorhandene Schönheit und von dem Punkt aus kann man sich dann weiter vorkämpfen.
Also ist hier... Sind denn die Browser-Styles uneinheitlich?
Ja,
die sind uneinheitlich. Nee, ja. Nicht sehr, aber so, dass es auf jeden Fall auffällt.
Mhm. Genau, also wenn es um pixelgenaues Layouten geht, das ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz so in Mode, wie es mal eine Zeit lang war, dann kriegst du einfach Probleme, wenn du die ganzen Styles nicht normalisierst vorher.
Naja, also ich gehöre ja eher zur Fraktion der Radikal-Resetter. Mhm. Mich stört ja zum Beispiel bei dem Ding von Eric Meyer, da werden ja zum Beispiel die... Also links jetzt ja, nachdem dieser Outline-Reset hier rausgeflogen ist, werden ja links de facto gar nicht mehr resettet. Ja. Das sind immer noch diese unterstrichenen blauen oder dann eben violetten Sachen, die da noch aus den frühen Netscape-Zeiten oder was das war, übrig geblieben sind. Und das ist ja wirklich etwas, was man eigentlich immer ändert.
Ja. Fast immer. Ja, aber das fasst du ja sowieso an. Also warum soll er es resetten? Weil er wird es nie in deinem Sinne resetten, dass du es nicht wieder anfassen musst.
Naja, er könnte ja zum Beispiel die Text Decoration mal rausnehmen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Ja, die Farbe könnte ja halt wirklich drin bleiben. Aber zum Beispiel jetzt hier dieses, die Text Decoration, dass ich die halt immer manuell rauskratzen müsste, wenn ich diesen verwenden würde. Also Klammer auf, ich verwende da eine eigene Abwandlung von einem Reset-Style-Sheet, die auf der 1.0 von dem hier basiert. Also das würde mich nerven, beziehungsweise hat mich halt genervt, weswegen dann halt da im Prinzip dieser Fork rausgekommen ist. Mhm.
Also ich habe auch nochmal geguckt, im HTML5 Boilerplate, das ja auch relativ verbreitet ist mittlerweile, das hat auch eher so einen Ansatz wie eben, oder inspiriert ist es ja auch von der Kickstart-Zusammenstellung von Gerrit. Aber es orientiert sich eben nicht so sehr an dieser Eric Meyer-Geschichte. Also es tut's auch, aber ist halt nicht so radikal.
Tja, also solche Sachen wie Kickstart gehen mir schon wiederum zu weit. Die backen mir zu viel vor. Mir persönlich.
Ja. Ja, ich finde es so ein interner Kickstart, wenn ich das System jetzt gerade in der Kürze richtig verstanden habe, ist eigentlich schon recht sinnvoll, wenn man von Projekt zu Projekt was Eigenes mitnehmen kann sozusagen, was eine gemeinsame Schnittmenge zwischen den Projekten hat.
Ja, also generell backt sich sowieso jeder da sein eigenes Teil danach, aber so die Grundbasis kann man ja übernehmen, immer. Ja. Von Gerrit oder von dem HTML5 Boilerplate-Teil. Also ich mache mir natürlich auch irgendwie meine eigenen Sachen wieder, also Resets raus oder andere Resets rein oder so. Oder ein paar Directories umstrukturieren. Aber so grundsätzlich nutze ich das eigentlich auch.
Gibt's eigentlich irgendwelche von diesen Resets oder Boilerplates oder sowas bei GitHub, dass man die mal organisiert flocken kann?
Das Boilerplate ist doch bei GitHub.
Ist es?
Ich glaube auch,
glaub
ja.
Ich.
Ja, okay, nee, aber Boilerplate war wirklich mir persönlich zu voll mit Sachen.
Ja, das ist wirklich richtig voll, ja.
Der Eric Meyer sollte seinen Reset-Style-Sheet bei GitHub abladen.
Naja, jedenfalls ist jetzt einfach die Hoffnung, dass wenn schon irgendwelche Heinis einen Copy and Paste in ihre Styles reinmachen, dass zumindest so ein paar Sachen nicht irgendwie darunter zu leiden haben. Vor allem eben die Barrierefreiheit.
Genau.
Also ich denke auch, dass das in seiner Lage die richtige Entscheidung ist. Ja. Weil das Ding werden sicherlich, das werden Kohorten von Anfängern benutzen.
Vor allem, er kommt ja auch nicht mehr aus den Spitzenpositionen von Google raus mit dem Teil. Also muss er irgendwas hin platzieren, was irgendwie besser ist als das vorherige, weil das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen und irgendwie landet man immer bei ihm dann, ne?
Ja, ich würde das ja nicht unbedingt als besser bezeichnen, weil jetzt so der richtige Vollnerd, der da auch über die Barrierefreiheit Bescheid weiß, der macht sich da sowieso wahrscheinlich einen eigenen Fokus-Style und sowas.
Mhm.
Das heißt, das ist hier wieder was, das wäre für den natürlich besser, wenn das Reset wäre, eben resettet wäre für den Vollnerd.
Ja.
Aber das Blöde ist halt eben, durch seine Position hier hat er halt so eine richtig gewichtige Verantwortung.
Ja.
Und so gesehen ist das schon ganz gut, dass er das da rausgenommen hat, denke ich.
Ja, definitiv.
Dann bleiben wir gerade mal bei CSS und ja, kommen zu einem nicht wirklich neuen Thema, aber sagen wir mal, da hat jemand was ausgegraben. Und zwar bei Farben den Wert Current Color. Und zwar ist oder ich lasse das einfach von jemand anderem erklären. Shep. Oh. Damit auch mal jemand anders was sagt.
Ja. Du darfst das auch gerne erklären. Du kannst das nächste erklären, wenn du möchtest. Das ist wohl ein Ding, das es schon lange gibt, über das ich im Laufe der Woche aber irgendwie gestolpert bin, weil andere Leute darüber gestolpert sind und dann macht das eben auch seine Runde. Und es gibt diesen Farbwert, der Current Color heißt und den kann man zum Beispiel Borders geben oder irgendwelchen den kann man es noch geben oder HRs nutzen diesen Farbwert für ihre Borderkante und der bezieht sich im Prinzip auf die Color-Eigenschaft, die man einem Objekt gegeben hat. Also wenn man sagt Current Color, dann geht eben der Browser hin und schaut, was dem Color zugewiesen wurde und übernimmt das dann. Und das heißt, man kann eben, wenn man jetzt Borders setzt, ohne eine Farbe zu definieren auch oder so, dann kommt automatisch Current Color da rein. Und wenn man eben die Vordergrundfarbe auf Rot gesetzt hat, und das ist eben das Ding, das ist eigentlich, da geht es eigentlich nicht nur um die Textfarbe, sondern es geht um die Vordergrundfarbe. Dann wird das eben von manchen CSS-Eigenschaften übernommen. Und was haben wir hier noch als Beispiele? Also das HR-Element leitet seine Farbe daher ab. Die Bullets von den Listen. Und genau.
Also Current Color ist dann einfach der Default-Farbe für so Kanten von den HR oder diese Bullet Points.
Richtig.
Also man kann dann auch quasi, wenn man jetzt wieder zurück zu dem Reset-Style-Sheet, wenn man da irgendwas auf alles auf Grau oder so immer gemacht hat, jetzt hypothetisches Beispiel, dann könnte man mit diesem Current Color-Wert, den man dann manuell wieder zuweist, wieder auf den ursprünglicheren Ursprung zurück. Also auf das Browser-Default.
Wenn ich das richtig verstehe. Nee, dann, also der würde dann, also im Prinzip ist das, wenn man jetzt explizit keine Farbe setzt, dann setzt der Browser in Gedanken diese Current Color und das ist so, Current Color heißt, guck mal nach, was bei der Color-Eigenschaft drin ist. Also, wenn du die nicht explizit gesetzt hast, dann fragt er beim Browser nach, was dessen Default Color für das Element ist.
Ah, okay. Genau.
Also ist jetzt nicht erderschütternd, aber ist halt so ein Fun Fact, dass es eben diese Current Color gibt. Und also woher holt sich ein Browser eine Farbe für einen Border, wenn er eben keine übergeben kriegt explizit? Und das ist also eben die Color-Eigenschaft.
Dass ich das richtig verstehe. Das kann man also zum Beispiel nutzen, um jetzt eine Farbe zu kriegen für irgendwie eine beliebige Eigenschaft auf der Border oder Background oder was auch immer, indem man die ableitet aus der Textfarbe des Wurzelelements. Richtig?
Nee, das ist eigentlich, du kannst, also...
Hat keiner verstanden.
Ja, also es gibt ja auch irgendwie Inherit.
Genau davon wollte ich es nämlich differenziert wissen, weil ja. das erbt ja sozusagen nur die Farbe dann wirklich auch von der jeweiligen Eigenschaft, genau. Die dann
also dem vorgestellt ist. Also es ist wie Inherit, nur dass Inherit eben sozusagen eine Eigenschaft von dem Mutterelement erbt und Current Color erbt innerhalb des Elements von der Color-Eigenschaft.
Also innerhalb des Elements von der Color-Eigenschaft, aber auch auf andere Sachen, die nicht Color sind.
Ja.
Ja, ah, okay. Genau, richtig.
Ja.
Okay.
Also es ist nicht neu, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, scheint so zu sein, dass das irgendwie alle unterstützen. Vielleicht der IE6 nicht oder so. Das ist ja immer möglich.
Also da steht in CSS 3 ist es auf jeden Fall drin spezifiziert.
Ich glaube, Firefox...
Zuerst in Opera in 2009 eingeführt worden, dann Firefox 3.5, Safari 4 und IE 9. Jetzt muss ich den Satz nochmal lesen, damit ich es verstehe.
Nee, IE 9 unterstützt das nicht.
Okay. Nochmal mit den IE 9 streichen, aber... Ja, Firefox 4 und... Nee, Firefox 3.5 und Safari 4 scheint es zu unterstützen.
Ja, Opera auch und Chrome dann wahrscheinlich auch.
Genau.
Tja, so wie immer eigentlich.
Oh. Genau. So mögen wir die Browser doch.
Ja, gibt es da noch was zu sagen? Also außer, dass es jetzt halt irgendwie mal überraschend jemand rausgefunden hat, dass es das gibt und dass das vielleicht mal irgendwann ganz nützlich sein könnte.
Ja. Man könnte das mit der Aufforderung verbinden an unsere geschätzten Hörer, dass die mal einen Hack entwickeln, womit wir das auch im Internet Explorer ans Laufen kriegen.
Ja, mit wobei ich jetzt sehe, sowas. Also ich denke, dass was jetzt hier wohl der Gag ist, ist, dass man das dann auch als Hintergrundfarbe vergeben kann. Und dann kann man sozusagen mit einer Farbwertänderung der Vordergrundfarbe auch von die Hintergrundfarbe mit ändern. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Spur witziger.
Mhm. Okay.
Es gibt ja so ein Beispiel, das wir auf jeden Fall mal verlinken können. Und ja, das arbeitet mit diesem Current Color.
Wir haben nochmal so ein ähnliches, also nicht so ähnlich, aber ähnliche Geschichte dazu. Nämlich hat auch jemand ausgegraben. Ist auch schon länger in CSS 3. Eigentlich spezifiziert und wird auch schon unterstützt von den Browsern. Und zwar eine neue Einheit für Schriftgrößen. Und zwar das REM. Also EM gibt's ja oder kennt ja jeder schon. Und dieses R, das davor jetzt steht, das steht für Relative.
Und ich glaube, das steht für Root, meine ich.
Root?
Mhm.
Wirklich? Oh, dann muss ich mir das nochmal anschauen. Nee, da steht...
Ja. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das steht REM, für Root.
Nee, Root Element. Also Relative Length Units steht da auf jeden Fall dauerhaft. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, das steht für R. Obwohl eigentlich EM sowieso schon relativ ist. Relativ zum Root wäre... Ja, okay, dann steht es für Root. Steht hier aber nirgendwo drin.
Ja.
Kann beides sein. Kann man sich aussuchen.
Ist halt insofern interessant, als dass man ja... wahrscheinlich weiß, wie anstrengend das ist, eine Seite komplett auf REM-Basis durchzustylen. Also geht ja auch, aber ist halt nicht so angenehm und nicht so schnell erledigt.
Ja, also vielleicht sollten wir zuerst mal sagen, was das REM überhaupt macht. Oder wolltest du da gerade drauf hin?
Genau, da wollte ich drauf hin.
Dann mach mal weiter drauf hin.
Ja, bei den EMs hast du halt einfach das Problem dieser Weitervererbung und wenn du jetzt irgendwie an einer Stelle weiter oben im DOM-Baum irgendwie feststellst, dass du die Schrift größer machen musst, dann wirkt sich das eben auf alles aus, was da drunter hängt. Und das ist ja zum einen erstmal schön, weil das Das ist ja sozusagen einerseits der Effekt, den man gerne hätte, dass wenn im Body die Schriftgröße größer wird, dass sich das quasi bis nach unten durchvererbt. Aber zum Layouten oder zum nachträglich irgendwelche Dinge ändern, ist es halt ein bisschen nervig. Und dieses REM, das ist im Prinzip ein EM, das aber das sich in seiner Größe nicht orientiert an seinem Mutterelement, sondern es orientiert sich immer am Document Root, also am HTML-Element, also an dessen Schriftgröße. Und dadurch hat man eben das Beste aus beiden Welten, dass man die Schriftgröße für die gesamte Seite über das HTML-Element regulieren kann. Und trotzdem kann man aber an anderen Elementen doch nochmal die Font-Size verändern, ohne dass es halt Auswirkungen auf alle darunterliegenden Elemente hat.
Ja, also ist auf jeden Fall hilfreich. Aber ich habe jetzt irgendwie immer mit Pixeln gemacht, einfach weil ich sehe da den Vorteil nicht so, oder habe bisher den Vorteil nicht so gesehen in EM, weil ja das Argument ist immer, dass dann kann der da seinen Browser bedient, da seine Default oder seine Standardschriftgröße von 16 Pixel auf 18 Pixel hochschrauben, und dann ist meine Seite in EM ist dann für den so, wie er es will, und meine Seite in Pixel bleibt so, wie sie ist.
Das stimmt ja auch gar nicht mehr.
Ja, das ist
also alle vernünftigen Browser können ja zoomen ja die ganze Seite.
Genau, das ist ja das was eigentlich gemacht wird. Und diese Pixel-Einheit, die ist ja auch dann umgedeutet worden auf, ist ja gar nicht mehr Pixel, sondern ist halt so ein CSS-Pixel, was kein wirklicher physikalischer Pixel mehr ist, sondern eine Einheit, die ja irgendwas ist, aber meistens eben ein Pixel. Zum Beispiel auf so iPhones oder so ist halt ein Pixel, wenn man den in CSS schreibt, sind es eben zwei physikalische Pixel, weil es ja doppelte Auflösung und alles. Oder sind sogar noch mehr, weil ja dann diese iPhone zoomen dann noch, der zoomt dann immer rein und raus und dorthin und dahin. Und dann ist eben ein PX ist dann auf einmal 1,33 wirklich Pixel oder 0,2 oder was weiß ich. Und ja, ich habe da jetzt einfach immer mal den Pixel reingehauen, weil ja, ist irgendwie einfacher zu rechnen, weil man eben nicht rechnen muss.
Ja, und auch wenn es mit Grafiken dann zu Werke geht, wird es richtig haarig. Und mittlerweile, wie gesagt, die Browser können das alle, das ist okay.
Aber wenn man das REM jetzt hat, dann könnte man sich das ja nochmal überlegen mit dem ganzen relativen Geschreibsel. Weil dann ist ja nicht mehr so relativ, dass man eben jedes Element zweimal überdenken muss, was man jetzt da und fünfmal in Google oder in seinen Taschenrechner eingeben muss, den Bruchstrich, sondern kann einfach ohne viel Nachdenken das so hinschreiben. Weil ja eigentlich, also gut, wenn man jetzt diesen von dem Root-Element jetzt Zeilenhöhe von 20 Pixel oder sowas hat, dann ja, braucht man eben immer, wenn man die Zeilenhöhe auf 30 Pixel machen will, muss man nicht rechnen, sondern kann einfach 1,5 REM hinschreiben. Und zwar überall im ganzen Dokument.
Eins der Hauptprobleme, also warum das eben noch nicht reicht, sich auf diese, also sozusagen auf die Zoom-Funktion zu verweisen, was ja prinzipiell erstmal naheliegend ist. Also man kann ja sagen, okay, i6, die soll man upgraden, so, und den Rest machen wir halt über das Pixel-Zoomen, das in den Browsern schon längst drin ist. Das ist eben, wenn User sich selbst in ihrem Browser einen anderen Default-Schriftgrad einstellen, den sie gerne hätten, also ohne den Zoom jetzt anzufassen. Also sich ein eigenes Preset machen und sagen, mein Default-Schriftgrad soll halt nicht 16 Pixel sein, wie das üblicherweise ist, sondern 20 oder so, dann ist das eben, bleibt das wirkungslos, wenn man nicht mit einer EM-artigen Einheit arbeitet oder layoutet. Dann müssen die halt wieder hingehen und zoomen und sind halt ein Stück weit angepisst dann.
Ja, also das finde ich aber eher ist so ein Argument für Philosophen eher, weil
Ich glaube, das ist gar nicht so ein philosophisches Argument. Also es ja, ist also in der Praxis durchaus irgendwie öfter anzutreffen, als man denkt, anscheinend.
Ja, also ich weiß nicht, ich stelle mir das nur so vor, dass ich mir meinen Opa vorstelle, der irgendwie alles nicht so gut lesen kann und deshalb größer will. Mhm. Und dann sage ich dem, drück mal hier Steuerung plus und dann wird's größer. Und der wird nicht von selbst irgendwie drauf kommen, dass er da in den Preferences schaut und nach Standardschriftgröße und die dann mal von 16px ja. auf 20px stellt. Also irgendwie ja, so.
Wobei die Frage ist, wie ist das mit dem Zoom? Bleibt der dann bei der nächsten Seite erhalten? Also bei einer anderen Seite? Ich weiß es nicht. Also nee, der Gerrit ja. hatte irgendwann mal in seinem Blog auch verkündet, jetzt die Zeit der EMs ist vorbei und er wird jetzt Pixel nehmen und so und hat eben auch ähnlich argumentiert. Und da ging dann irgendwie ganz gut die Post ab und er kam dann eben auch zu dem Fazit, jo, so ganz so pauschal kann man das vielleicht doch nicht sagen.
Ja, so pauschal, ganz pauschal vielleicht nicht, aber also ich ja. mir fällt es halt einfach so auf, dass dieses Default-Schriftgrößeneinstellungsfeld, das kommt den meisten gar nie unter die Nase. Also.
Ja.
Da zieht also ich kann ja mal aus meiner Erfahrung, ich bin leidenschaftlicher Webseiten-Text-Zoomer.
Aha.
Ja, ich mache das eigentlich bei jeder Seite einfach nur, weil...
Weil es geht.
Naja, mordsgroßer Text ist einfach angenehmer zu lesen. Ja. Und ich habe da durchaus meinen Standardschriftgrad nicht hochgestellt. Zwei Gründe. Erstens ist das so, jede Seite braucht halt einen unterschiedlich großen Zoomgrad, damit es halt so in diesen angenehmen Bereich reinkommt. Die eine hat von Haus aus relativ großen Text, die andere ist halt, hält sich halt für designerisch, wenn sie 10 Pixel Areal nimmt. Also da kommt man um manuelle Anpassung eh nicht drum herum. Und zweitens, das Problem ist halt, dass diese EM-Technik kaum verwendet wird. Ich könnte das jetzt einstellen, aber ich hätte kaum was davon. Mhm. Irgendwie jede 25. Seite wird davon größer werden. Die Frage ist halt jetzt bei dieser Debatte, ob sich das jetzt irgendwie noch ändern wird, irgendwie zeitnah, oder ob es nicht einfacher ist, den Leuten zu sagen, dann zoomt es euch halt so zurecht, bis es angenehm ist. So mache ich das. Ich zoome ziemlich viel. Und ich komme drauf klar.
Ja, gerade so bei Seiten, die noch quasi als Trend haben, 10 oder 11 Pixel Texte zu nehmen, da mache ich das so wie du, Peter, und zoome das einfach noch rein. Aber ob jetzt die Seite, das Layout dadurch verspringt oder irgendwie zerstört wird, das ist eigentlich mir dann relativ egal. Hauptsache, ich kann den Inhalt in einer angenehmen Schrift dann auch erkennen und lesen.
Ja, genau. Also, ich will da jetzt gar nicht behaupten, dass es die professionellen, ich will große Schrift dauerhaft groß haben. Durch die Standardeinstellung, dass es solche Leute nicht gibt, aber ich habe irgendwie noch keinen getroffen davon.
Ich habe eine Idee. Wir outsourcen diese Diskussion zu Gerrit und verlinken den.
Das können wir auch machen.
Machen wir.
Okay, dann mal weg von CSS wieder. Und zu unserem, könnte man schon meinen Lieblingsthema, dem Firefox 4, der jetzt dann hoffentlich endlich mal irgendwann das Licht der Welt in der finalen Version erblickt. Da gab es so Diskussionen ein bisschen, dass der ja SE3 irgendwie nicht unterstützt. Also ich wurde da auch schon mal, ich habe mal getwittert, dass der Firefox 4 ja irgendwie so ein bisschen so, oder dass der Firefox von Mozilla so ein bisschen verschrien ist als Innovationsbremse und also dass er nicht wirklich die neuen Sachen macht, die jetzt so angebracht werden. Zum Beispiel wird dann immer herangezogen der SE3-Test, der ja so aktuelle Techniken und sowas alles prüft und dann einen Score ausgibt von 0 bis 100 und wenn er eben 100 hat, dann ist es super und wenn er ein bisschen weniger hat, dann wird gleich geheult. Und das ist beim Firefox 4 eben auch irgendwie so das Ding, dass der nicht 100 hat, sondern ich glaube 93 Punkte oder so oder 96. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall eben nicht die vollen 100, so wie Chrome oder Safari, sondern ein bisschen weniger. Und ja, jetzt gab es hier so eine Rechtfertigung quasi von, von wem war denn das überhaupt?
Ich glaube von Ian Hixon.
Von wem selbst?
Nee, der hat den Test geschrieben und dann hat Mozilla-Mitarbeiter... wir verlinken ja sicherlich den Artikel, weil den Namen kann ich nicht so gut aussprechen. Ja, und davon waren es 97 Punkte.
Ja, der Ian Hixon hat den Acid-3-Test entwickelt, ja. Ja, aber also der, ich glaube Alexander Limi oder so, von dem ist der Artikel hier, aus seinem Blog on the Firefox User Experience, Content Management und so Zeugs, gibt's den Artikel Mythbusting Why Firefox 4 Won't Score 100 on Acid 3 and Why That's a Good Thing. Und da erklärt er eben, Gott, jetzt hätte ich das vielleicht irgendwie mal wieder auffrischen sollen, woher er genau die Information hat.
Naja, also ich glaube, wir können es ja mal ganz kurz zusammenfassen, was halt das Problem ist. Das Problem ist halt, die Torpfosten haben sich bewegt, die der Hixon da aufgestellt hat. Er hat in seinen SE3-Test halt reingeschrieben, diese oder jenen Features, die halt damals, 2008, vor 3 Jahren aktuell waren, die nehmen wir jetzt als Messlatte. Und da stellt sich tatsächlich heraus, dass sich Spezifikationen manchmal ändern.
Woran er selber ja nicht ganz unschuldig ist.
Das ist bei Hixi durchaus der Fall, ja. Na, aber die Spezifikationen haben sich halt geändert. Und diese 3 Punkte, die halt im Firefox fehlen, sind eben SVG-Fonts. Also mit diesen Vektorgrafiken umgesetzte Schriftarten, die mehr oder minder ein Dasein am Rande der Relevanzgrenze fristen.
Zu Recht.
Und ja gut, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, das weißt du besser. Jedenfalls, die sind halt mehr oder minder irrelevant. Wir kriegen jetzt auf andere Art und Weise und auf unkompliziertere Art und Weise Schriften ins Web rein. Und vor allen Dingen eben sind diese SVG-Fonts mittlerweile eine eigene Spezifikation. Die wurden aus den ursprünglichen SVG-Spezifikationen outgesourced und sind also jetzt wirklich ein ganz eigenes Biest. Und das sind einfach nur diese 3 Pünktchen. Die fehlen halt jetzt für 100 Punkte bei SE3. Und die Firefox-Leute sagen halt jetzt, das Zeug ist irrelevant, das braucht keiner, wir werden die jetzt Sachen einfach jetzt nicht implementieren, nur um da jetzt an mehr Punkte zu kommen. Nutzt ja keiner.
Ja, genau, sie sagen, dass Opera und WebKit das zwar implementiert haben, aber very brokenly, in at least Opera's case. Also, dass die, ja, dass die haben es zwar reingenommen, dass es gut aussieht bei dem Tester, aber wirklich nutzbar ist es dann auch nicht, weil es eben alles irgendwie kaputt ist. Und ja, also warum das gut ist, dass Firefox 4 die SVG-Schriften nicht drin hat, kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, ob das was ausmachen würde, wenn sie es rein drin haben. Also ist ja eigentlich, erstmal könnte man meinen, egal, ob jetzt drin oder nicht. Fakt ist halt, dass das eigentlich irrelevant ist, ob die drin sind. Weil ja, früher war es vielleicht noch so, dass das iOS, also das iPhone und iPad, konnten nur SVG-Schriften einbetten. Das war irgendwie, also ich habe mich vorhin noch mit dem Gerrit kurz unterhalten, ob was das für Gründe gehabt haben könnte, und wir sind irgendwie auch auf keinen grünen Zweig gekommen da in der Frage. Jedenfalls hatte eben iOS nur SVG-Fonts unterstützt, und da war das vielleicht noch, hätte das noch Relevanz gehabt, dass man SVG noch ein bisschen genauer anschaut, sich die SVG-Schriften. Aber mittlerweile sind die einfach, braucht man einfach gar nicht mehr erwähnen, weil mittlerweile kann iOS auch TrueType-Schriften direkt einbinden. Und die SVG-Schriften an sich sind eigentlich gar keine, also sind eigentlich gar keine wirklichen Schriften, weil was ist eine Schrift? Also so eine Schriftdatei, die hat schon Vektorgrafiken so drin, weil muss ja in jeder Größe irgendwie darstellbar sein, von ganz klein bis riesengroß. Aber da gehört eben auch noch ein Haufen Zeug dazu. Und das alles fehlt eben in SVG. Also zum Beispiel, was ist denn das beste Beispiel? Ich glaube Ligaturen. Kann man sich gut vorstellen. Das heißt, wenn ich einen F oder ja, einen F habe und darauf folgt ein I, also kleines F, kleines I, dann will man vielleicht manchmal, dass das besser aussieht, wenn dieser Schnörkel da oben beim F mit dem I noch, mit dem I-Punkt noch zusammenfällt ein bisschen. Das heißt, es ist dann eigentlich das FI, ist dann eine Ligatur, und das ist dann eine Glyphe, also eine eigene. Der FI wird dann mit einer bestimmten Regel durch diesen anderen Buchstaben quasi ersetzt.
Da wird so ein Verhalten programmiert, ne?
Genau, also so
wie bei, wenn man so irgendwelche Handschriftarten dann simuliert, dann hängt das irgendwie immer von der Abfolge der Buchstaben ab, wie die dann miteinander verschliffen werden oder so.
Ja, richtig. Also so ein bisschen mehr Logik steckt dann auch schon noch dahinter, als einfach ein paar Vektorgrafiken aneinander rein, was das SVG macht, weil SVG ja ein Vektorgrafikstandard ist und ja,
das mehr ist kann eigentlich der nicht. Wie, ein bisschen wie Qfont, ne?
Was war das nochmal?
Ja, das generiert im Internet Explorer auch über dieses VML, also deren SVG-Format, ja, diese Schriften, also diese konnte man ja, bevor das jetzt richtig an Fahrt gewann mit den echten Schriftarten, konnte man dann halt so, hatte man einen Ersatz, einen einigermaßen brauchbaren, aber nicht wirklich coolen.
Ja. Was auch noch nicht drin ist bei den SVG-Schriften, was aber derzeit auf jeden Fall noch wichtig ist, ist eben Hinting. Weil, ja, wenn man es mal ausprobiert, ich habe das auch mal ausprobiert mit SVG, mit Inkscape zum Beispiel, so ein Logo oder so zu basteln, mit einfach einer Schrift eingebettet quasi. Und wenn man dann das abspeichert, dann nimmt er eben die Originalschrift als TrueType oder was und liefert die dann mit rein. Und wenn man dann hat man aber noch die Option, das Ganze ohne diese Schriftdatei abzuspeichern. Das nennt sich dann irgendwie, er soll die Schrift vektorisieren eben. Also ja, ist eigentlich schon vektorisiert.
Pfade aber, dann, ne?
Aber ja, genau, er macht dann eben einfach Pfade draus und die eigentliche Schrift ist dann weg. Und da denkt man sich jetzt erstmal so als, ja, wahrscheinlich wird das funktionieren, weil ist ja alles Vektorgrafik und wenn ich skaliere und groß und klein, dann ist da kein Qualitätsverlust drin, aber ist bei Schriften eben alles ein bisschen schwieriger, zumindest wenn man noch so Displays hat, wie wir jetzt haben, weil die nämlich alle noch nicht so eine hohe Pixeldichte haben, wie es irgendwie mal irgendwann hoffentlich sein sollte. Ja, wenn man eben eine kleine Schrift hat, dann muss die schon noch ein bisschen, da muss der eine Pixel noch ein bisschen hochgezogen werden und der andere runter, damit er eben in dieses grobe Pixelraster reinpasst.
Die und das ist alles ja im Prinzip die Tatsache, dass halt jeder unserer Bildschirmpixel intern aus drei verschiedenen Farben aufgebaut ist.
Das ist nochmal was anderes, das ist dann. Also es hat damit schon ein bisschen zu tun, aber.
Ja. Ist es nicht das Hinting, das irgendwie Auswirkungen auf das, auf die Schriftglättung hat, auf die Kantenglättung?
Ja, alles hat irgendwie auf die Kantenglättung Auswirkungen, aber also das mit dem, also es spielt alles ineinander rein, aber Hinting ist eben, dass irgendwie die zum Beispiel beim T, dass da irgendwie der obere Querbalken ein bisschen runtergezogen wird oder hoch, je nachdem wo das Raster eben liegt wie habe ich gerade gesagt, Kerning, also nee, Kerning ist noch was anderes, wie ist denn das? So Pixelrennen, ach, was weiß ich. Die ganzen.
Naja, jedenfalls hat man das bei SVG alles nicht, ne? Um's jetzt quasi. um's quasi kurz zu machen. SVG-Fonts.
Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass Kerning das mit dem Subpixel-Rendering ist. Das muss ich nochmal. Das ist es nicht. Ist egal auch jetzt.
Ja, wir haben auf jeden Fall Anregungen geliefert, um sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. Genau.
Also grundsätzlich kann man sagen, SVG braucht man sowieso nicht, weil ist sowieso scheiße und früher hat man es vielleicht gebraucht bei iOS, aber jetzt auch nicht mehr, weil die jetzt sowieso TrueType unterstützen und hoffentlich auch bald das WOFF, das ja sowieso hoffentlich jetzt bald mal der Standard ist. Und ja, und deshalb haben die da schon recht mit dem Firefox 4, dass der das ja, braucht.
Zumal, wenn man halt überlegt, so einer der Entwickler kommt da rein, der könnte irgendwie 3D-Transforms entwickeln oder könnte auf der anderen Seite die Woche hindurch die bescheuerten SVG-Fonts implementieren, dann sind wir ja alle eher der Meinung, dann soll er sich mal bitte mit dem 3D-Transforms oder so beschäftigen, ja, genau. Und nicht mit so einem Scheiß. Also die Zeit ist ja auch endlich und dann sollen die sich lieber auf was Brauchbares konzentrieren.
Yeah, right. Okay, das mal so als, da stellen wir uns doch schon irgendwie hinter Mozilla, dass sie das nicht drin haben. Dann zum nächsten Browser. Nicht so der, obwohl eigentlich kann man, ist er mittlerweile ganz ordentlich, der IE9. Ist jetzt in so einer Version geleakt, die als Release Candidate schon bezeichnet wird. Ich leite einfach mal weiter. Peter, hast du da, oder Shep, wer hat das
sich also genau angeschaut. Ich habe davon jetzt nicht keine vertiefende Ahnung. Ich wüsste aber schon ganz gerne, wie der Shep auf diese russische Seite mit Windows-Tipps gekommen ist, die wir mit Babelfisch jetzt mühsam übersetzt haben, um da rauszubekommen, was da jetzt alles Neues im Internet Explorer drin ist. Wo hast du das Ding ausgegraben?
Ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich darauf kam. Aber irgendwie bin ich darüber gestolpert und diese Russen haben halt diverse Screenshots in einem Artikel drin gehabt und die haben zum einen nochmal ein leicht modifiziertes Interface gezeigt, also es ist eine Vorabversion des demnächst erscheinenden Release Candidate 1, der ist eigentlich anberaumt für den 10.2. Und die haben halt irgendwie schon so eine Partnerversion, nennt sich die, irgendwie in die Finger gekriegt und haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber irgendwie jetzt auch nicht übermäßig viel. Also manche Dinge denkt man sich einfach dabei, wenn man das sieht, zum Beispiel, man vermutet, dass der IE9 tatsächlich auch die Geolocation API dann unterstützen wird, aus dem einfachen Grund, weil die so Screenshots gezeigt haben von Privacy Settings, die man in dem IE9 dann hat, und da ging es eben auch darum, der Welt nicht mitteilen zu wollen, wo man sich gerade befindet, also spricht da einiges für Geolocation. Zum anderen haben die einen Test gemacht oder haben die Seite html5test.com mal angesteuert und haben gegenüber der jetzt erhältlichen Version, die 96 Punkte schafft, 116 Punkte geschafft. Also das lässt eigentlich wieder mal Gutes hoffen. Es beißt sich ein bisschen mit der Ansage, dass eigentlich keine neuen Features mehr nach der Public Preview 7 reinkommen sollten. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht Schall und Rauch ist.
Also die haben da jetzt angeblich den Release Candidate vor sich liegen und vermuten jetzt aber nur, dass da Geolocation drin ist. Könnte man doch eigentlich einfach nur prüfen, nachprüfen.
Ja, vielleicht oder haben sie es ja auch, vielleicht haben sie den selber auch nicht vorliegen, sondern haben sich irgendwelche Screenshots von irgendwem schicken lassen, der den vorliegen hat, okay, oder sowas.
Also ja, das kommt bei dem Babelfisch-Übersetzungsding hier nicht so ganz durch.
Ja, ja, das ist ein bisschen schwierig.
Die Frage ist auch, ob die fit genug sind, um rauszufinden, ob das Ding drin ist. Man muss das Teil ja erstmal programmieren können.
Ja. Naja, bei dem HTML5-Test, da wird er wahrscheinlich schon gesagt, ob der das unterstützt oder nicht.
Ja, aber die haben halt den Gesamtscore gezeigt.
Ja, und der HTML5-Test kann ja nur sagen, ob da irgendwie eine API da ist, die dazu da sein könnte, um die Geolocation-Koordinaten zu bestimmen, ob die funktioniert. Man weiß es nicht. Hat irgendwer einen Torrent zu dem Ding?
Nee. Also, mir ist keiner unter die Flinte geraten.
Also mir war das auch ehrlich gesagt so anstrengend, dass dieses Englisch da zu lesen, das da aus dem Russisch generiert wurde.
Ja, ja. andere haben das dann mittlerweile auch schon aufgegriffen und so ein paar, die wichtigsten Sachen dann auch nochmal in verdaulicher Sprache, also in Deutsch oder Englisch verarbeitet, aber die Originalquelle ist vom Umfang her immer noch die am umfangreichsten. Aber ich denke, es macht auch nicht unbedingt viel Sinn, jetzt nach dieser Version irgendwo zu graben, weil es sind jetzt nur noch 10 Tage, bis dieser Release-Candidate dann kommt. Und so lange kriegen wir das auch noch ausgehalten. Ich weiß nicht, ob der dann public ist, aber spätestens dann wird er wahrscheinlich als dicke Welle in die verschiedenen Dateiverteilungssysteme schwappen.
Also ich hätte nichts dagegen, wenn das ein bisschen eher machen würde.
Na, dann kannst du noch schnell so Last-Minute-Tests für dein Buch machen, ne?
Am 8. geht's in Druck, also das ist jetzt 2 Tage zu spät für den offiziellen Release. Also falls an irgendwem zufälligerweise das hier vorbeiscrollen sollte,
ja, geschätzte oder er Hörer. Microsoft-Partner ist. Vielleicht solltest du Microsoft-Partner werden. Oder du fragst mal hier direkt mal an bei dem Daniel Melanchthon.
Ich habe eine bessere Idee, ich frage die Russen.
Frag's mal die Russen.
Mach ich das doch einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja. Die werden ja wohl irgendwo ihre Infos her haben.
Jedenfalls macht uns dieser Screenshot eigentlich ganz happy.
Auf jeden Fall.
Fein.
Ja, und dann haben wir noch so als Abschluss ein Thema, das dem Peter ganz gut gefällt. Oder eigentlich uns allen, aber ich glaube, der Peter, der hat da meistens Spaß dran. So hört sich zumindest immer an. Ja, worum geht's? Brandon Eich, spreche ich das richtig aus, ist ja so, wird so gehandelt als der Erfinder von JavaScript. Der so in meiner Wahrnehmung nicht mehr so viel bei dem Projekt jetzt irgendwie so mitarbeitet. Also gibt's ja ganz andere, die so bei ihrer Programmiersprache noch voll mitwirken und so, aber ich glaube, der Brandon Eich, der hält sich da ein bisschen zurück. Aber jetzt hat er irgendwie ja so seine Vorstellung für die Zukunft mal ein bisschen verblockt. Und ja, die nennt er Harmony of My Dreams. Und da ist auch schon ein Stichwort drin und dann leite ich einfach mal weiter. Peter.
Ja, Harmony heißt das Ding nämlich. Also der gute Mann ist tatsächlich noch ziemlich aktiv. Das Ding ist halt, das ist halt eine Programmiersprache, die eben buchstäblich von so einem Standardskomitee entwickelt wird. Das heißt, da sitzen tatsächlich kluge Leute hinter verschlossenen, naja, nicht verschlossenen, aber hinter halt kryptischen Türen und machen sich schlaue Gedanken. Die haben einen Wiki mit Vorschlägen und all sowas, also da passiert schon einiges und der steckt da auch mittendrin. Und das Ding, diese Edition von JavaScript, an der die jetzt basteln, die nennt sich dann halt Harmony. Deswegen Harmony of My Dreams und of My Dreams, klar, das ist so das, was er gerne hätte. Und dieser ganze Blogpost ist im Prinzip einfach nur eine Zusammenfassung von allerlei Vorschlägen, die eben da in diesem Komitee gemacht wurden, zur Zukunft von JavaScript, wo er sich halt die rausgepickt hat, von denen er meint, das sind welche, die er gerne drin hätte. Da fehlen einige, wie zum Beispiel Proxys, weil von denen schon relativ sicher ist, dass die kommen werden. Und andere, die halt noch ein bisschen kontroverser sind, sind eben die, die hier drin sind. Das sind, das ist ein relativ langer Artikel, es steht aber auch viel drin. Und,
das widerspricht sich ja nicht, ne?
Nee, ich wollte nur sagen, da steht halt wirklich viel drin im Sinne von, sind auch sehr komprimierte Informationen, den kann man gern, zwei- oder dreimal lesen, dass man das auch wirklich alles, geschluckt hat. Aber da sind halt einige nette, Ideen eben drin, also einige Sachen, wie zum Beispiel einfach ein Modulsystem, was wir ja im Moment in JavaScript einfach nicht haben. Und was ja eigentlich mal relativ praktisch wäre, dass man einfach sich aus so einem Modul eine Funktion raus exportieren kann und die dann verwenden kann, wie das halt in den meisten normalen Programmiersprachen ohne weiteres möglich ist. Beispielsweise dann so Sachen, dass das Arguments Object, dass man halt verwendet, wenn man Funktionen hat mit einer beliebigen Anzahl Parameter, dass das eben abgelöst wird durch etwas, was ein bisschen weniger einfach seltsam ist. Das Arguments Object ist ja einfach, das ist ja so ein Array-ähnliches Objekt mit so allerlei komischen Eigenschaften. Und da hat er zum Beispiel die, wir haben ja mal über CoffeeScript gesprochen vor ein paar Folgen. Da gibt's einfach so die Möglichkeit, dass man einen Parameter in seiner Funktionsdefinition aufschreibt, Punkt, 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 irgendwas, und dann hat man nachher ein Array in seiner Funktion, das eben irgendwas heißt, was man oben halt geschrieben hat mit Punkt, 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 und da sind all diese Parameter eben drin, die halt eben an die Funktion möglicherweise übergeben wurden, also eine variable Anzahl. Man kriegt eben ein richtiges Array raus und nicht dieses seltsame Objekt. Es ist halt wirklich, es ist eine ganze Menge Sachen drin. Eine Spezialabwandlung von Funktionen. This verhält sich anders. Verdammt viel Zeug. Ich kann nur wirklich empfehlen, dass jemand, der sich halt wirklich dafür interessiert, was JavaScript irgendwann mal in Zukunft, also da meine ich durchaus auch die fernere Zukunft, so in ein paar Jährchen, wie das aussehen könnte. Der sollte sich das mal angucken. Auch die Kommentare sind lesenswert in diesem Beitrag, weil da wieder sehr viele clevere Leute, sehr viele clevere Einwände halt vorbringen oder Vorschläge halt vorbringen. Es wird wirklich spannend zu sehen sein, was davon am Ende halt übrig bleibt. Einige von diesen Vorschlägen sind relativ radikal, also die meisten sind halt irgendwas Neues, wie eben dieses Modulsystem, das kann man mal eben irgendwo drauf implementieren. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass man jetzt bei Ifs die Klammern weglassen kann in diesem If, dass das dann ungefähr so aussieht wie bei Googles Sprache Go, da müsste man eben das Bestehende, was man schon hat, modifizieren, und da wird spannend sein zu sehen, ob davon irgendwas halt tatsächlich durchkommt.
Mhm. Ja, also ich bin da auch ziemlich, also ich habe es mir mal durchgelesen, aber ich habe nichts verstanden. Oder nicht nichts, aber ist schon harter Tobak so. Und wenn man JavaScript jetzt so benutzt, wie ich es benutze, dann ja, braucht man da schon ein paar Anläufe, bis man das alles verstanden hat.
Ja, was ich so als Hauptnachricht rausgelesen habe, war, er nimmt da so ein Beispiel von diesem Guy Steele, der vor Jahren mal einen Vortrag gehalten hat über Growing a Language. Und da meinte er, klar kann man hunderte von neuen Dingen Dinge da implementieren, da wird es eine mächtige Sprache sein, aber es braucht halt sehr viel Zeit, bis es an dem fertigen Punkt ist. Und er plädiert eher dafür, dass man zum Beispiel Operatoren überladen kann, Module, eigene, dass das von der Tiefe her viel tiefer sitzt, dass man zum Beispiel das viel flexibler gestalten kann und viel mehr Möglichkeiten an die Hand bekommt.
Also dass der Kern im Prinzip klein bleibt, aber wir eben diese Möglichkeit haben, um das Ding selbst groß werden zu lassen.
Genau, so hatte ich das aufgefasst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das auch. Das sind halt eben wirklich auch, es ist ja nicht nur so schwer jetzt für den reinen JavaScript-Anwender so schwer zu parsen, weil das jetzt eben kompliziert ausgerückt wäre oder sowas, sondern es ist halt wirklich jetzt, das ist das nerdige Fundament, was eben unter allem drunter liegt. Ja. Das kriegt man am Ende so als jQuery-Jockey wahrscheinlich gar nicht so sehr mit, was ja auch völlig okay ist, aber das wird halt eben dann den richtigen Nerds ermöglichen, aus JavaScript sehr viel mehr rauszuholen, als eben im Moment möglich ist. Oh. Also wenn sich irgendwer wirklich dafür interessiert, was man auf jeden Fall mal nachlesen kann, sind die Proxys von ECMAScript Harmony. Die sind deshalb interessant, weil die nämlich im Firefox 4 komplett implementiert sind. Das ist eine Meta-Programmierungs-API, die relativ umfangreich ist, mit der man einige schöne Sachen machen kann. Und man kann das Ding wirklich im Firefox 4 zu 100% ausprobieren, damit rumspielen. Wir werden da mal was zu verlinken. Ich habe dann unter anderem einen längeren Vortrag auf YouTube mal gesehen. Den kann man sich reinziehen. Dann gibt es die Dokumentation im ECMAScript-Wiki. Das ist leider alles jetzt nicht so wirklich verbraucherfreundlich, weil das Ganze eben auch noch nicht fertig ist. Da macht es wenig Sinn, ein einsteigerfreundliches Tutorial zu schreiben, wenn sich das Ganze möglicherweise noch ändert irgendwann mal. Aber rumspielen kann man damit auf jeden Fall schon. Und da kann man dann wirklich aus JavaScript schon spürbar viel mehr herausholen. Müssen halt nur die ganzen anderen Browser jenseits von Firefox 4 so langsam mal nachziehen.
Okay, ja, das so als Schlusswort, also wirklich so in einem Podcast viel davon rüberbringen kann man auch nicht, denke ich, weil das muss man sich alles schon selber durchlesen, aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, sind wir eigentlich auch schon durch dann?
Das denke ich doch.
Haben wir noch irgendwelche Schlusswörter, die wir noch loswerden wollen?
Ja, ich denke mal, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare.
Auf jeden Fall.
Das freuen uns immer, ja.
Bitte kommentiert uns, die Tonqualität ist auch wieder gut. Und wir bedanken uns bei Tobias.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Ja, freuen uns, wenn du irgendwann mal wieder dabei bist.
Mache ich gerne.
Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Tschüss.